Ja, was gibt es zum Thema Recht, Selbstverteidigung so zu beachten? Im Wesentlichen ist das hier natürlich kein Rechtskanal. Also ich werde hier nicht eine juristische Einschätzung verschiedener Probleme anbieten, obwohl ich spannenderweise einen kleinen Schein im Strafrecht habe. Mega witzig, aber ich werde hier keine rechtlichen Tipps geben. Das ist ganz, ganz wichtig. Trotzdem, das ist von euch gewünscht worden. Also werde ich es erstmal grundsätzlich erklären. Ich habe ja die Primärbefähigung oder zumindest eine Grundbefähigung. Für euch wichtig, dieses Thema ist deswegen so dominant, weil dazu jeder was sagen kann, weil so ein Strafgesetzbuch ist für jeden zu kaufen, jeder kann das gucken. Mittlerweile könnt ihr auch bei wissesdejure.org oder so, könnt ihr alles nachlesen. Es ist aber in der Regel komplizierter. Und deswegen bin ich kein Freund davon, in meinen Seminaren die rechtlichen Grundlagen zu erwähnen oder sollte ich mal ein Buch schreiben, da irgendwie ein Kapitel drauf zu verschwenden. Zum einen findet ihr es in jedem Kapitel, zum anderen macht euch das Wissen darum nicht direkt besser, weil es dann in Bezug auf den Prüfungsmechanismus und wie das dann wirklich pragmatisch umgesetzt wird, durch welche Instanzen das geht vorher, nicht so förderlich für eine, ja, Performanceverbesserung. Trotzdem, der Prüfungsmechanismus in der Regel läuft so, dass ihr euch auf eine gewisse Weise verhaltet und die kann per se einen Straftatbestand erfüllen. Für uns sind das vor allem so Körperverletzungsdelikte, schwere, gefährliche, sowas wie Freiheitsberaubung, wenn ihr mal einen zu lange irgendwie festhaltet oder fesseln solltet und sogar Tötungen, ne? Wenn ihr so eine Geschichte gemacht habt, natürlich bestenfalls im absoluten Notfall, dann würde man euch in irgendeiner Form polizeilich dazu befragen, um dann letztlich das gegebenenfalls einen Staatsanwalt weiterzuleiten, der euch dann anzeigen kann. Gegebenenfalls kann er das bei einer wirklich substanziellen Tat auch selber machen, aber man müsste eben euer Verhalten erstmal spiegeln mit einem Straftatbestand, wie er jetzt im Strafgesetzbuch steht. Das ist dann zum Beispiel sowas wie eine Körperverletzung und ihr könnt euch das so vorstellen, dass in so einem Gutachten die Grundlage jeder juristischen Entscheidung steht, was ihr gemacht habt. In der nächsten Zeile quasi steht, welchen Straftatbestand das erfüllen könnte, bevor man dann das nochmal subsumiert und guckt, ob das wirklich zueinander passt. In den nächsten Hierarchien würde man gucken, ob ihr vielleicht für euer Handeln Rechtfertigungsgründe habt. Das wäre zum Beispiel hier sowas wie 32, ne? Also Notwehr. Müsste man die Merkmale durchprüfen, um dann wieder euer Verhalten zu spiegeln mit diesen, ja, Beständen, um dann zu subsumieren, ob gegebenenfalls Rechtfertigungsgründe vorlagen. Und das könnte man mit Entschuldigungsgründen auch machen. Das wäre zum Beispiel Notstand. Wenn man das dann alles durchexerziert hat, mit all diesen Rechtfertigungs-Entschuldigungsgründen, würde man dann nochmal alles zusammenfassen und gucken, seid ihr jetzt hier im Wesentlichen der stolze Besitzer einer Straftat. Sollte das positiv ausfallen, wird man euch verklagen und bla bla bla. So, das ist der Prüfungsmechanismus. Ich bin davon kein Freund und das ist auch nicht Inhalt dieses Kanals. Wir wollen euch hier besser machen, ne? Deswegen Gewaltpodcast. Ich orientiere mich immer erst an Training und an Lage und dann erst an irgendwelchen Philosophien. Es muss sich halt irgendwie lohnen für euch, ne? Deswegen werde ich euch gleich zwei Pro-Tipps geben. Einer wird sich eher auf Lagen beziehen und einer wird sich eher aufs Training in der Vorbereitung auf die Lagen beziehen. Um euch dann vorzubereiten, gebe ich euch vor, die fünf Top-Probleme, die auftreten, wenn oder wenn man sich nicht mit rechtlichen Größen rum um Gewalt beschäftigt. Das Problem, was jedem erstmal direkt ins Auge fallen kann, ist, dass man diese rechtliche Dimension einfach nicht berücksichtigt, dass man die nicht beachtet, absolut sich nicht damit auseinandersetzt. Und das ist ein globaleres Problem, als wir vielleicht annehmen. Auf der einen Seite, klar, können wir sagen, wir hauen Gewalt einfach kaputt oder wir kümmern uns gar nicht drum. Dann könnten wir aber auch sagen, wir kümmern uns gar nicht um Training und sagen, ah, passiert mir alles sowieso nicht. Dann wären wir in der kompletten Verneinung, dass es überhaupt Probleme gibt, ne? Auf der anderen Seite, ich habe da schon mal in Episode 8 was drüber gesagt. Dieser rechtliche Prozess, den ich jetzt hier nur andeuten kann, der ist, wie gesagt, relativ komplex. Und eine Möglichkeit, um auch rechtliche Sachen nicht zu beachten, wäre, wenn man von sich so Gewaltvideos im Internet online stellt oder irgendwelche Hasstiraden auf Facebook oder sowas schreibt. Derjenige, der euch dann später mal anzeigt, also so ein Staatsanwalt oder eben jemand, der euch beim Staatsanwalt anzeigt, der kann solche Quellen natürlich verwenden. Ne? Also solltet ihr im Internet zu sehen sein, wie ihr Leute umbringt und unten drunter steht das Statement, ich schlag alle tot, die mich beleidigen, dann führt das direkt zu einem Nachteil. Selbst in diesem Handeln, und ich habe das in der Episode zum Thema Menschen töten, habe ich das bezeichnet als Vorbereitung auf Versagen, wenn man im Internet von sich Clips hat, wie man Leute zerhackt. Weil wenn das dann mal wirklich passiert, ne, und man sagt, ja, das ist halt die Art und Weise, wie ich das so mache, das ist ein Problem, das sieht jeder von euch. Also bitte berücksichtigt auf jeden Fall diese rechtliche Dimension. Das zweite große Problemfeld ist das Verleugnen dieser rechtlichen Dimension oder dass sie überhaupt signifikant ist. Ihr kennt bestimmt aus amerikanischen Filmen dieses Statement, lieber von 12 verurteilt als von 6 getragen. Das, naja, spielt natürlich darauf an, wie das in den USA läuft. Gibt es Schwurgerichte für verschiedene oder für spezielle Gerichtsverfahren, wo dann 12 Jurymitglieder gemeinschaftlich eine Entscheidung treffen. Die würden euch verurteilen und ihr geht ins Gefängnis. Und das ist den Leuten lieber, als von 6 getragen zu werden. Und dieses 6 getragen, das geht um Grabträger. Also wenn ihr sterbt, dann kann das sein, dass euch 6 Leute im Sarg bis zu eurem Grab tragen. Man möchte lieber verurteilt werden, den Rest im Gefängnis verbringen, als zu sterben. Ja, das ist klar, aber das sind natürlich beides Extreme. Ne? Das ist das ein oder das andere Spektrum. Auf der einen Seite, ihr werdet vom Schwurgericht verurteilt, also ihr habt wirklich ein massives Problem. Auf der anderen Seite, ihr sterbt direkt. Beide Spektren werden die allermeisten von uns nicht erleben. Also sowohl jemanden umzubringen, wie auch dabei zu sterben, sich zu verteidigen. In der Mitte sind natürlich die meisten unserer Probleme. Und auch innerhalb von diesen muss es nicht immer zu Gewalttätigkeiten kommen. Also bitte nicht an diesen dummen Sprüchen festhalten und sagen, oh, ich kann nur sterben oder ich kann nur lebenslanges Gefängnis. Es gibt ganz, ganz viel dazwischen. Und dafür müsst ihr euch eben auseinandersetzen mit der rechtlichen Dimension. Das dritte Problemfeld ist, dass diese rechtliche Dimension gern vor die taktische Lage gestellt wird. Problem ist dabei, Rechtsordnungssysteme, also jetzt zum Beispiel wie das Gesetz, die sind dafür da, eure Güter zu sichern, wenn das Kind in den Brunnen gefallen ist. Ne? Das Strafgesetzbuch, das bestraft Leute, die ein Problem verursacht haben. Wir wissen in der Selbstverteidigung leider nicht, was unser Problem sein wird, deswegen wäre es extrem dumm. Also wirklich sachlogisch sehr, sehr schwach zu sagen, wir antizipieren jetzt ein rechtliches Problem, orientieren daran unsere Taktiken, um uns dann auf eine Lage vorzubereiten, von der wir noch nicht wissen, wie sie stattfindet. Wir können darin natürlich immer mal parallel mitlaufen lassen, dazu dann auch gleich der Pro-Tipp, wie wir das Kind wieder aus dem Brunnen holen, wenn es reingefallen ist. Aber zu sagen, wir machen jetzt nur Sachen, die auf jeden Fall wasserdicht sind, rechtlich, das wäre wahrscheinlich auch nicht der richtige Weg. Ne? Ihr merkt schon, das ist ein schmaler Grat. Und wenn ihr das jetzt an der Extreme schiebt, dann wird das auch wieder widersprüchlich. Aber in der Regel ist es immer gut, sich erst mit einem direkten Problem zu beschäftigen und parallel mit Blick auf später auch vorzuentlasten, wie das aussieht, wenn hier Sachen schieflaufen. Das für mich als Trainer größte Problem ist, dass Leute auf die Idee kommen, das Recht zu sabotieren, also quasi einen Tatbestand, wie er da so steht, ausnutzen, um so Loopholes zu finden, also Schlupflöcher. Ich habe dazu von einem sehr guten Kumpel von mir eine lustige Geschichte, die ich auch auf jedem Seminar sage, aber die ist natürlich da, um das Thema so ein bisschen humorvoll anzugehen und kein taktischer Hinweis. Rick, selber Polizist aus Nordkalifornien, lange Spearcoach, hat mit mir viele internationale Seminare unterrichtet, ganz, ganz feiner Kerl, der sagt immer, wie kommt ihr damit weg, wenn ihr jemandem 15 Ellbogen ins Gesicht hämmert und ihr brecht ihm dabei den Orbitalboden, das Auge springt raus, alle Zähne und so. Wie ist das trotzdem nicht Überschreitung der Notwehr? Indem ihr dann eben dem Sachbearbeiter, stellvertretend dem Anwalt oder dem Richter sagt, ich habe 13, 14 Mal zugeschlagen, er war immer noch eine akute Bedrohung. Ich habe ein 15. Mal zugeschlagen, dann hat er seine Kampfhandlung eingestellt und ich habe auch sofort aufgehört. Ne? Dann wäre so diese Verhältnismäßigkeit gegeben, aber so bitte nicht vorbereiten. Ne? Also nicht gucken, aha, ich kann ja auch einen Tatbestandsirrtum haben, selbst wenn ich den nicht habe, ich kann es vielleicht behaupten und dann letztlich sabotiere ich das Recht und bin, obwohl ich jetzt hier der Böse bin, quasi auf der sicheren Seite des Gesetzes. So funktioniert es nicht, beziehungsweise nur, wenn ihr der Geilste seid. Und ich habe extrem Zweifel, dass das so ist. Der Sachbearbeiter der Polizei, der euer erstes Interview aufnimmt, gegebenenfalls der Staatsanwalt, der darüber entscheidet und euch dann tatsächlich auch vernimmt in einer Gerichtsverhandlung. Und zuletzt der Richter, die Richterin, die haben das mehr als einmal gemacht. Die machen das dauernd, die machen das auch nur in ihren Arbeitsbereichen, also immer und immer wieder. Die kriegen das raus, wenn ihr Mist baut. Also bitte nicht fantasievoll sich drum rumwinden oder sowas. Das funktioniert absolut nicht. Ne? Und so ist es auch nicht gedacht. Dieses Video, der ganze Podcast, der soll natürlich nicht dem dienen, dass ihr euch aus Shit rausreden könnt, wenn ihr den verursacht. Ja, und das letzte Problem ist eins, was ihr so aus den Mythen immer mal wieder kennt. Die Leute von euch, die Con Air geguckt haben, da gibt es diese Eingangsszene, wo Nicolas Cage Charakter als ausgebildeter, was ist der, ich glaube, Ranger, schlägt er einem Rocker von unten mit der Handkante ins Gesicht und da schiebt sich dann das Nasenbein direkt durchs Gehirn, tötet ihn, selbstverständlich. Und vor Gericht dann, ne, schneller Vorlauf, sagt die Richterin, Sie sind als Spezialeinheitsmitarbeiter eine Waffe und deswegen vor dem Gesetz anders zu beurteilen und deswegen kommen Sie eiskalt in das Gefängnis. Beides ist Bullshit, ne? Was mit beidem? Ihr könnt jemandem nicht das Nasenbein ins Hirn schieben. Also unter klinischen Voraussetzungen vielleicht, ne? Mit Instrumenten und Shit. Aber also das Ding, das ich blende jemand ein Foto von mir früher ein. Das fliegt nach links und rechts raus, noch bevor das sich ein paar Zentimeter nach hinten bewegen kann, um dann was kaputt zu machen. Das ist anatomisch völliger Quatsch, dass das passiert. Das Zweite, ihr seid, auch wenn ihr Kampfsportler seid, auch wenn ihr Soldat oder Polizist seid, ihr seid Teilnehmer dieser Gesellschaft und habt entsprechend natürlich auch das Recht auf eure Grundrechte. Bedeutet, dass ihr in eurer Menschenwürde nicht verletzt werdet, dass ihr absolut gesund sein dürft, dass euch keiner irgendwie festhalten kann, ne? Dass ihr euch frei entfalten könnt und shit. Ihr dürft euch derer erwehren, auch in Bezug auf die Verhältnismäßigkeit der Mittel, das ist überall dasselbe, solange ihr eben nicht nach außen kehrt, dass ihr ein Mörder seid. Wenn ihr im Interview sagt, naja, ich bin eben Hua, 20. Schwarzgurt, ich bringe alle um, in meinem Ameri-Do-Tay treten wir immer noch mal den Genitalien hinterher, Grüße gehen raus an Master Ken, dann kann das ein Problem darstellen. Aber per se seid ihr natürlich genauso Inhaber dieser Rechte und dürft ihr auch genauso verteidigen. Also diese Geschichten, diese Mythen, vor denen Leute Angst haben, also lasst das einfach weg. Ne? Ich fasse die Punkte kurz zusammen. Bitte berücksichtigt das Recht. Also macht keine dummen Sachen und postet Videos von euch und Shit und sagt, mich treffen rechtliche Probleme nicht. Bitte verleugnet nicht, dass es dieses Problem oder diese Perspektive gibt. Ne? Stichwort, lieber von 6 getragen als von 12 verurteilt. Bullshit. Natürlich muss die Taktik vor dem Recht kommen, das Recht wird parallel so mitgeführt. Letztlich könnt ihr nie das Recht sabotieren. Ihr könnt es schon, gibt es nur Ärger. Und das Letzte, habt keine Angst vorm Recht, das ist auf eurer Seite, solange ihr auf der richtigen Seite seid. Ne? Ich habe gesagt, ich habe zwei Pro-Tipps, die sich mit diesem Recht auseinandersetzen. Das eine ist, ich hole vielleicht ein bisschen weiter aus. In den Spezialeinheiten, da gibt es einen sogenannten After-Action-Report. Es gibt einen After-Action-Report, es gibt einen Debrief. Wie der Name schon sagt, After-Action-Report, das passiert genau nach der Aktion, nach der Operation, gerade wenn sie ein bisschen schiefgegangen ist. Und das Debrief ist dann quasi das offizielle Statement zur nächsthöheren Ebene. Das hat ein paar Vorteile, so ein After-Action-Report. Zum Beispiel, dass man sich einfach nochmal ordnet, um später nichts zu vergessen. Der zweite, naja, und ihr wisst gleich, wohin die Reise geht, dient natürlich, dass alle Beteiligten dabei so ziemlich dieselbe Version haben. Ne? Darin entscheidet man sich dann, was man im Debrief sagt, bevor das vielleicht in eine politische Ebene geht, damit es dann keine Probleme gibt. Diesen After-Action-Report zu haben, das ist parallel auch das, was ich euch immer ans Herz lege, wenn euch so eine Körperverletzung oder im Prinzip ein Straftatbestand, dass ihr ihn erfüllt habt, dass euch das droht. Holt euch einen Anwalt. Ihr könnt vor der Polizei direkt die Aussage verweigern. Ihr müsst euch nicht dazu äußern. Und es ist ja wie im Fernsehen. Wenn ihr euch keinen leisten könnt, gibt es Pflichtverteidiger. Ne? Mit dem macht ihr so einen After-Action-Report, damit dann das, was ihr später sagt, nicht von Fehlern durchsät ist, die ihr macht, weil ihr eben dieser super krasse Schwarzgurt seid. Direkt ins Debrief zu gehen, also direkt der Polizei zu sagen, was passiert ist, das geht natürlich auch, aber dabei passieren immer mal Fehler, ob ihr die wollt oder nicht. Es ist, wie gesagt, komplexer als nur die Straftatbestände zu erfüllen oder nicht zu erfüllen. Das Ganze, was drumherum hängt, da kann man eine Menge Fehler machen. Deswegen ist das Suchen eines Anwalts, das ist immer die beste Idee. Daraus kann euch direkt kein Nachteil entstehen. Der zweite Pro-Tipp geht Richtung Training. Diesen After-Action-Report und auch das Debrief, das könnt ihr nämlich trainieren. Ich mache das ab und zu auf Seminaren, die sich mit diesem Thema auseinandersetzen. Und damit ihr den ersten Tipp auch darin noch berücksichtigt, ladet bitte nicht direkt einen Anwalt zu eurem Training ein. Zu einem Szenario-Training bedeutet, ihr würdet eine simulierte Lage abspielen, würdet dann in die Umkleidekabine gehen und da wartet dann ein Polizist. Ne? Ein Polizist, den ihr eingeladen habt, der vielleicht von eurem befreundeten Kreis stammt, der euch dann die Fragen stellt, die ihr typischerweise auch Leuten stellt, die ihr vernimmt zu solchen Ereignissen. Ne? Das könnt ihr machen. Würdet ihr auf den Tipp mit dem After-Action-Report, also mit dem erstmaligen Verweigern der Zeugenaussage, nicht eingehen, dann könntet ihr auch überlegen, ob ihr vielleicht einen Strafverteidiger einladet. Die machen das sogar sehr, sehr gerne. Ich habe damit Erfahrung gesammelt, so ähnlich wie Anwälte für so Erbrecht und solche Geschichten gerne mal kostenlose Vorträge in Altenheimen machen. Ne? Die exponieren sich damit und sollte es dann mal zu einem Problem kommen, sind sie präsent. Das machen euch Verteidiger auch. Ne? Also fragt ihr einfach mal an, ich habe ein Simulationstraining hier geplant, wollen Sie nicht mal kommen und uns ein paar Fragen beantworten. Ne? Dann vielleicht am Telefon erklären, dann kommen sie tatsächlich. Wenn ihr beides nicht habt, also ihr habt keinen befreundeten Polizist, ihr habt keinen befreundeten Anwalt oder ihr traut euch keinen einzuschreiben, dann könnt ihr es natürlich genauso machen wie im normalen Training auch. Heißt, ihr nehmt jemanden aus eurer Gruppe, der das einfach simuliert. Der sagt, ich tue jetzt das mal, auch wenn ich nicht wirklich weiß, was ich tue. Vielleicht liest er sich ein paar Sachen an. Vielleicht guckt er mal bei YouTube in die von mir empfohlenen Kanäle rein und hat so das Laienwissen. Wenn ihr darüber nachdenkt, das machen wir natürlich im Training sowieso. Also die Angriffe werden simuliert von Leuten, die das nicht regelmäßig machen. Natürlich wäre es super effektiv, für jedes Anti-Vergewaltigungstraining mehrfache Vergewaltiger einzuladen und für irgendwelche Übergriffe dann massive Schläge einzuladen. Machen wir auch nicht, aber da können natürlich Trainingsnarben entstehen, je nachdem, wie gut euer Bad Guy ist, wie gut hier der Rollenspieler ist, der den Anwalt oder eben den Polizisten spielt. Ja, das war es soweit zum Thema. Wenn ihr der Meinung sagt, ihr könnt auch alle Zeugen einfach umbringen, wäre interessant, das zu wissen, ne? Auch später für den Staatsanwalt. Danke für eure Aufmerksamkeit und bis zum nächsten Mal.